SRF4 News. Zeitblende.
Am Mikrofon ist Anna Lemmenmeier. Argentinien Anfang der 70er Jahre. Das Militär regiert mit eiserner Hand. Guerillatruppen wehren sich gegen die Diktatur mit Waffengewalt. Das Land droht im Chaos zu versinken. Nun ruhen alle Hoffnungen auf einen Mann. Nach fast zwei Jahrzehnten im Exil soll Juan Domingo Perón die Ordnung in Argentinien wiederherstellen. Vor 40 Jahren, am 23. September 1973, wird Juan Perón mit überwältigender Mehrheit erneut zum Präsidenten gewählt. Wer ist dieser Mann, der das Schicksal Argentiniens während 30 Jahren beeinflusst hat? Wie hat Juan Perón Argentinien geprägt? Darüber sprechen wir in der nächsten halben Stunde mit dem Lateinamerika-Kenner Wolf Grabendorf. Er war der erste ARD-Fernsehkorrespondent in Buenos Aires. Derzeit lebt er in Ecuador, er ist Gastprofessor an der Universität in Quito. Wir haben mit ihm via Skype gesprochen.
SRF 4 News, Zeitblende.
Wolf Grabendorf, vor 40 Jahren ist Juan Domingo Perón nach Argentinien zurückgekehrt, nach 18 Jahren im Exil. Sie waren damals als ARD-Fernsehkorrespondent in Buenos Aires. Wie haben Sie diese Wahl erlebt?
Es war ein Land, das sich wirklich dezidiert einem Mann ausliefern wollte, kann man beinahe sagen, zumindest was einen Großteil der Bevölkerung anging, während ein anderer Teil mit großer Furcht diesem Mann entgegensaß. Sie müssen sich vorstellen, es war ein Land wirklich enorm polarisiert, aber mit einer deutlichen Mehrheit, vor allen Dingen einer Mehrheit auf der Straße mit enormen Demonstrationen für das Ende der Militärdiktatur, für diesen Mann, von dem man sich eine Einigung und auch eine Verbesserung der Lebensumstände erwartete.
Wie war es denn die Nacht nach dieser Wahl Perons? Gab es da Freudentänze auf der Straße oder wie muss man sich das vorstellen?
Das kann man sich gar nicht groß genug vorstellen. Es konnte in der Nacht wirklich kein Mensch schlafen. Die peronistische Jugend hat einen besonderen Hang zu einer lauten Musik schon immer gehabt. Mit großen Trommeln wurde bis in die frühen Morgenstunden durch die Stadt gezogen. Riesen Konfetti-Paraden. Die Leute lagen sich in den Armen. Die Restaurants hatten die ganze Nacht auf. Es war wirklich wie ein Volksfest.
Das ist erstaunlich, weil gerade Anfang der 70er Jahre Argentinien ja auch von Gewalt geprägt war. Wie haben Sie denn dieses Land erlebt, als Sie als Fernsehkorrespondent dahin gekommen sind?
Ich bin 1971 hingekommen und zwar schon im Frühjahr 71, als gerade der General Lanusse, der letzte General in der Folge von Generälen, die die Militärdiktatur damals geprägt haben, gewählt wurde. Und das Land war zu diesem Zeitpunkt schon auf eine Zerreißprobe eingestellt. Man kann es nicht anders sagen. Es gab Entführungen, es gab ständig Demonstrationen, die mit Tränengas und unter Einsatz sehr harter Militäreingriffe immer wieder aufgelöst wurden. Die Studenten waren natürlich sehr in diesem ganzen Prozess einbezogen. Es gab jede Art von illegalen Aktivitäten. Also es wurden zum Beispiel auch in den Armenvierteln von der radikalen peronistischen Jugend wurden immer wieder Supermärkte gestürmt und das Essen verteilt. Es gab eine radikale Bewegung innerhalb der Kirche, die damals als Befreiungstheologie bezeichnet wurde. Es war wirklich ein Land, was so aufgewühlt war, dass die Militärs große Schwierigkeiten hatten, trotz der Repression wirklich einigermaßen noch die Ordnung aufrechtzuerhalten.
Dass Argentinien Anfang der 70er Jahre also geprägt von Gewalt zum Zerreißen gespannt, sagen Sie. Und dann dieser Juan Perón wird erneut zum Präsidenten gewählt. Alle Hoffnungen liegen auf ihm. Um zu verstehen, warum die Argentinierinnen und Argentinier glaubten damals, dass Juan Perón der Retter sein könnte, um das zu verstehen, müssen wir gut 30 Jahre zurückgehen, nämlich in die 1940er Jahre, als der Aufstieg von Juan Perón angefangen hat. Und dazu hören wir uns jetzt einen Ausschnitt aus einer Rede Perons aus dem Jahr 1945 an. Er sei in seinem Leben mit drei Dingen geehrt worden: Soldat, Patriot und der oberste Arbeiter Argentiniens zu sein. Wolf Grabendorf, was war denn Juan Perón am meisten? Soldat, Patriot oder oberster Arbeiter des Landes?
Er war sicherlich keines von allen dreien, sondern er war ein Mann sehr realistischen Politikerzuschnitts mit einem enormen Gefühl dafür, dass er die Macht konzentrieren wollte, dass er der Mann war, der der Retter des Landes ist. Es gibt dafür in Lateinamerika den Ausdruck Caudillo, das ist so etwas wie eine Führungsfigur. Und es gibt in allen lateinamerikanischen Ländern, wir sehen das ja heute auch wieder, immer wieder diese enormen Führungsfiguren, die eigentlich keine Parteien brauchen und die eigentlich auch kein richtiges Verwaltungssystem brauchen, sondern die sehr pflegen ihre direkte Nähe zum Volk. Und die Auftritte auf den Balkons von den Regierungspalästen, dafür war auch Perón bekannt, sind die Beziehung direkt zum Volk. Und das war das, was Perón so charismatisch gemacht hat und was ihm auch einerseits so viel Zuspruch gebracht hat und andererseits bei den etablierten Schichten, vor allen Dingen der Oligarchie und der oberen Mittelschicht, so viel Ablehnung.
Wie hat es Juan Perón denn geschafft, die Massen an sich zu binden?
Das hing damit zusammen, dass es 1943 eine sogenannte Revolution der Obersten gab, also sozusagen eine Revolution junger Militärs, die sehr nationalistisch waren, die sehr anti-imperialistisch waren, anti-US, mit gewissen Sympathien gegenüber Nazi-Deutschland. Und in dieser Revolution, wo er erst am Anfang keine wichtige Rolle gespielt hat, gelang es ihm dann, ein Sekretariat für Arbeitsfragen und soziale Fragen aufzubauen. Und dieses Sekretariat war seine Machtbasis, denn er hat dann überhaupt die Modernisierung der Arbeitswelt zum Teil noch unter der militärischen Regierung und dann später, als er selber zum Präsident gewählt worden ist, 1946, hat er das durchgesetzt. Argentinien war ein prämodernes, es war kein moderner Staat. Und alles, was an sozialen Dingen geschafft worden ist, ist in dieser Zeit geschafft worden, unter Perón. Also Perón war jemand, der das Land total reformiert hat, aber gleichzeitig enorm umverteilt hat.
Wenn Sie sagen soziale Errungenschaften, was genau hat Perón den Arbeiterinnen und Arbeitern geboten?
Es gab neuerdings eine Arbeitsgesetzgebung, es gab bezahlten Urlaub, es gab Kündigungsschutz. Dann gab es, wie dann Evita sozusagen den großen Einfluss hatte, seine zweite Frau, gab es das Frauenwahlrecht. Es gab überhaupt die Möglichkeit, soziale Maßnahmen durchzuführen. Es gab öffentliche Kliniken. Es wurden viele Tausende von neuen Schulen gebaut, vor allen Dingen in armen Vierteln und im Landesinneren. Alles Dinge, die es in dem Land früher nicht gegeben hat.
Wie konnte er das bezahlen?
Das war alles sozusagen aus diesen enormen Einnahmen, die während des Krieges nach Argentinien geflossen sind. Argentinien war damals, wird leicht vergessen, das fünftreichste Land der Welt. Also noch vor Italien und vielen europäischen Ländern war das Bruttosozialprodukt Argentiniens eins der größten in der Welt. Es hat vor allen Dingen Weizen und Fleisch auch hauptsächlich an Großbritannien verkauft. Man muss bedenken, dass Großbritannien so etwas wie der informelle Imperium für Argentinien war. Argentinien war sehr auf Großbritannien ausgerichtet. Es hatte große Verträge zwischen den beiden Kriegen mit Großbritannien. Und erst nach dem Krieg hat das sozusagen aufgehört. Es war das Land in Lateinamerika, was die engsten Beziehungen zu der alten Kolonialmacht unterhalten hat.
Sie haben es angesprochen, nicht alle Gesellschaftsschichten konnten sich mit Perón identifizieren. Die Oligarchie hatte größte Mühe mit ihm. Welche Probleme brachte das Perón denn ein?
Vor allen Dingen, dass er im Land immer wieder auch sehr kritisch betrachtet wurde und dass es eine Spaltung in der Gesellschaft gab, weil die Neuangekommenen sozusagen, diese 40% der Gesellschaft, die er integriert hat in die Gesellschaft, natürlich dann auf ihren Rechten beharrte. Es gab endlose Streiks, es gab Fabrikbesetzungen, es gab sozusagen eine soziale Umwälzung, die mehrere Jahre, um nicht zu sagen Jahrzehnte, gedauert hat.
Wie ist er mit dieser Spannung umgegangen?
Er hat in der ersten Präsidentschaft sehr stark abgefedert dadurch, dass es nicht über Steuern sozusagen der Reichen die Maßnahmen durchgeführt hat, sondern aus dem Staatshaushalt. Er hat gleichzeitig die Eisenbahn verstaatlicht, das Telefon, Gas und Elektrizität. Er hat eine enorme Industrialisierung durchgeführt und dadurch die Einkommensstruktur des Landes von der Privatwirtschaft hin zu einer stärkeren Staatswirtschaft umstrukturiert. Und gleichzeitig hat er einen sehr harten verbalen Kurs gegen die sogenannten Vaterlandsverräter, also die Leute, die mit dieser neuen Gesellschaftsform nicht zufrieden waren, geführt. Das heißt, er hat auch die Polarisierung sehr stark mit in die Diskussion gebracht. Perón hat einerseits sozusagen das Land modernisiert, aber andererseits auch polarisiert, eine Polarisierung, die bis heute nicht aufgehört hat.
Juan Perón, also äußerst beliebt bei einem Teil der Bevölkerung in Argentinien in den 40ern und Anfang der 50er Jahre, maßgeblich zu seinem Erfolg beigetragen hat aber auch seine zweite Ehefrau, die äußerst populäre Eva Perón, genannt Evita. Sie hat stark Propaganda gemacht für ihren Mann. Wir hören uns jetzt kurz an, wie sich das angehört hat.
Es ist der pueblo trabajador, es ist der pueblo humilde de la patria, que aquí y en todo el país está de pie y lo seguirá Perón.
So hat Eva Perón gesprochen am 1. Mai 1952. Frei übersetzt heißt das in etwa: Es ist das einfache Arbeitervolk des Vaterlandes, das im ganzen Land auf den Beinen ist und Perón folgt. Perón, dem Führer des Volkes, dem Führer der Menschheit. Evita hatte die Massen auf ihrer Seite, wurde teilweise regelrecht verehrt. Wolf Grabendorf, welche Rolle hat sie denn genau gespielt für die Regierung Perón?
Das ist unter den Historikern zum Teil noch umstritten. Es gibt Leute, die sagen, die wirkliche Macht, was die sozialen Fragen angeht und die Verbindung zum Volk hinter Perón, war sie. Andere Leute geben ihm eine größere Rolle. Sicherlich ist, dass sie den Ton volksnah besser getroffen hat als er. Er war die Autoritätsfigur, und sie war die Mutter des Vaterlandes. Und sie hatte eine sehr hohe soziale Sensibilität und war sicherlich, das wird von allen Leuten immer wieder betont, eine bessere Kommunikatorin, würde man heute sagen, bei großen Veranstaltungen, aber auch bei kleinen Frauengruppen und so weiter, als er das war. Und sie hat vor allen Dingen die Rolle der Frauen gestärkt. Es wird immer wieder gesagt, sie war sozusagen in dieser großen Rolle, vielleicht die erste Feministin, weil sie eben 47 das Frauenwahlrecht eingeführt hat und aber auch Kliniken für Entbindungen geschaffen hat, überhaupt die Rolle der Frau sehr stark in den Mittelpunkt der argentinischen Gesellschaft gerückt hat. Aber sie war auch diejenige, die den Hass der Mittel- und Oberschicht auf sich gezogen hat. Sie müssen denken, es war damals bekannt, dass sie Krebs hat. Und es stand an vielen der guten Vierteln an den Wänden. In Argentinien wird politische Propaganda sehr viel an den Hauswänden gemacht. Stand dann da, es lebe der Krebs. Viva el cáncer. Das hieß, hoffentlich stirbt sie bald. Ja, es war also wirklich eine sehr starke Auseinandersetzung, weil sie auch eben aus der Unterschicht kam, sich sehr mit Juwelen behängt hat, auch als korrupt galt natürlich. Und das ist natürlich von der alten Herrschaftselite ganz besonders kritisch gesehen worden.
Bei der großen Masse aber des Volkes war sie wahnsinnig beliebt. Sie starb, wie Sie angetönt haben, sehr jung, sie war 33 Jahre alt, starb kurz nachdem Juan Perón das zweite Mal zum Präsidenten gewählt wurde. Inwiefern war denn Evitas Tod auch dafür mitverantwortlich, dass Juan Perón sich nachher nicht mehr lange an der Macht halten konnte?
Weil ihm etwas die Balance gefehlt hat, wie man später sagte, und er sich dann doch wieder stärker, wir gehen zurück in dem, was Sie anfangs sagten, als Soldat gefühlt hat und weniger als der erste Arbeiter. Die Arbeiter haben in der zweiten Präsidentschaft nicht mehr die Rolle gespielt, die sie in der ersten gespielt haben. Sie wurden nicht so hofiert. Man darf auch nicht vergessen, dass es die Militärs waren, die dafür gesorgt haben, dass Evita nicht Vizepräsidentin werden konnte. Sie haben das ganz klar Perón klar gemacht. Und insofern ist die zweite Präsidentschaft Perons auch mit weniger Geld, mit mehr Streiks, mit mehr Auseinandersetzungen nicht mehr die goldenen Jahre des Peronismus, sondern schon der Niedergang. Aber man darf auch nicht vergessen, dass bis heute in allen armen Vierteln überall kleine Altäre mit dem Bild Evitas stehen, wo immer wieder Kerzen hingestellt werden und Blumen hingelegt werden.
Sie haben es angesprochen, Juan Perons zweite Regierungszeit war nicht mehr so erfolgreich. 1955 wurde er dann gestürzt. Die Spannungen mit der Großgrundbesitzeroligarchie, dem Militär, der katholischen Kirche, das alles war der Grund dafür. Nach dem Sturz Perons rutscht Argentinien in die absolute Instabilität. Eine Regierung wechselt die andere ab. Niemand schafft, das Land nach Juan Perón zu führen. Warum nicht?
Das hängt damit zusammen, dass natürlich die Militärs sich gewünscht hatten, nach einer sehr hektischen und sozial unerfreulichen zweiten Amtszeit Perons sozusagen zu dem Status quo antes, also zu dem Zustand, bevor Perón an die Macht kam, zurückzukommen. Das war nicht machbar, sondern diese neue Schicht, diese 35-40% der Bevölkerung, waren der Meinung, dass die Militärs ihnen jetzt alles wegnehmen wollten, was auch der Fall war, bis hin dazu, dass ab 1956 zum Beispiel die Erwähnung der Namen von Perón in die Vita verboten war im Land. Durfte nirgends mehr vom Peronismus gesprochen werden.
Inwiefern hat das Verbot denn die Spaltung der Bewegung vorangetrieben?
Sie hat einerseits die Bewegung dadurch gestärkt, weil es eine ständige Widerstandsbewegung war. Und es hat die Bewegung gleichzeitig gespalten, weil es dann viele in der Bewegung gab, die sozusagen, das waren ja auch dann die Jahre, die 70er Jahre, es war nach der kubanischen Revolution 59, es gab einen allgemeinen Gewalt- und Linkstrend in der Region. Es gab dann also die Spaltung der Peronisten in diejenigen, die eine Revolution durchführen wollten und die anderen, die zumindest zu einem demokratischen System zurückkehren wollten. Es gab also immer mehr Auseinandersetzungen über den zukünftigen Weg des Peronismus. Und dabei hat der Perón im Exil, dann später hauptsächlich in Madrid, keine sehr positive Rolle gespielt. Er hat also nicht zur Stabilisierung der Situation im Lande beigetragen, sondern eigentlich dazu, dass die großen Auseinandersetzungen, die dann in dem berühmten schmutzigen Krieg endeten, schon damals ihren Anfang nahmen.
Juan Perón war im Exil, vor allem in Spanien, 18 Jahre lang. Wie hat er das geschafft, auch aus dem Exil so präsent zu sein in der argentinischen Politik und Gesellschaft?
Das haben die Militärs ihm relativ leicht gemacht, weil auch die negativen Erinnerungen an Perón verblassten gegenüber der Repression der Militärs jetzt und man sich nur an die guten Zeiten von Perón erinnerte, sodass selbst ein Teil der Mittelklasse in diesen Jahren dann sagte, ach, es ist besser, Perón kommt zurück, sodass man eine breitere Bewegung hatte, als eigentlich in seiner ersten Amtszeit oder in seiner zweiten für seine Ideen. Wobei eben, das muss immer wieder betont werden, der Peronismus inzwischen in zwei sehr unterschiedliche Richtungen zerfallen war.
Inwiefern hat Juan Perón denn den Boden gelegt für diese Militärdiktatur, die 1966 mit der argentinischen Revolution begonnen hat und dann ab 1976 mit der Militärdiktatur unter Videla noch viel größere Ausmaße bekommen hat?
Man muss das im Gesamtzusammenhang der Entwicklung Argentiniens sehen. Die Oberschicht, die natürlich sehr stark mit den Militärs verbunden war, und ein Teil der Mittelschicht haben sich mit dieser grundsätzlichen Veränderung des Staates und der Gesellschaft unter Perón niemals abgefunden. Sondern sie haben immer gesagt, wir wollen zu dem Zustand zurück, der vor 1946, beziehungsweise sogar vor 1943 bestand. Und immer wieder das Eingreifen der Militärs von Onganía bis hin dann später zu Videla hat immer wieder diesen Druck ausgeübt, wir wollen ein anderes Land. Und dagegen hat sich der Peronismus gewehrt und es war ganz offensichtlich über die Jahrzehnte dann inzwischen hinweg, dieses Land kann nicht gegen den Peronismus regiert werden, auch mit militärischer Gewalt nicht.
Wolf Grabendorf, wir haben jetzt darüber gesprochen, wie sich Argentinien nach dem Sturz von Juan Perón radikalisiert hat, wie sich die peronistische Bewegung geteilt hat, wie Gewalt eingezogen ist im Lande. Und dann 1973 die Rückkehr Perons nach Argentinien. Wir haben ganz am Anfang unseres Gesprächs darüber gesprochen. Er wird mit überwältigender Mehrheit wieder zum Präsidenten gewählt. Juan Perón konnte das aber nicht ausnutzen. Wenige Monate nach seinem Amtsantritt starb er. Sie, Wolf Grabendorf, haben Juan Perón kurz vor seinem Tod interviewt. Wie hat denn der Präsident damals auf Sie gewirkt, angesichts der Tatsache, dass er ein wahnsinnig gespaltenes und gewaltbeladenes Land vorgefunden hat, nachdem er 18 Jahre lang im Exil war?
Perón hat in dem Interview mehr über die Welt als über Argentinien geredet. Das war auch so seine Art, auszuweichen. Und er war ausweichend auch in der Form, wie er Politik gemacht hat in seinen letzten Monaten. Er hat sich weder für den einen noch für den anderen Flügel stark gemacht. Aber es war klar, dass López Rega der Mann war, der inzwischen der Strippenzieher in dem Kabinett geworden ist. Der Mann, der dann eine rechtsradikale Terrorgruppe, die AAA, das dreifache A, aufgezogen hat. Es war also so, dass der Vertrauensvorschuss, den er sicher gehabt hat von der Bevölkerung, sehr schnell verspielt hat, weil er auch keine klare Politik mehr betrieben hat, sondern zum Spielball der verschiedenen Gruppen innerhalb des Peronismus wurde. Er war ein sehr alter Mann, er war ein sehr kranker Mann. Ich erinnere mich daran, dass er das Interview im Stehen machte, aber sich dabei mit den Händen an einem Tisch festhielt, weil er nicht mehr einfach stehen konnte. Und er hat in dem Interview sehr deutlich gemacht, dass seine Politik in Argentinien im Einklang stand mit anderen Politiken in anderen Teilen der Welt. Er war ja der Mann, der immer von dem dritten Weg gesprochen hat, zwischen dem Kapitalismus und dem Kommunismus, und der auch in seinem Denken und seinen Büchern das geprägt hat, was wir später die dritte Welt genannt haben. Also der Aufstand derer, die nicht zu dem alten System, sowohl innerhalb der Politik in Argentinien als auch dem System in der Welt gehört hat. Er hat sich sehr stark verstanden als jemand, der zu neuen Horizonten aufgebrochen ist, aber nicht in der Lage war, den Übergang richtig zu managen.
Und was ist heute von diesem Juan Perón übrig geblieben, von diesem Mann, der zu Horizonten aufgebrochen ist?
Es ist übrig geblieben, dass das Land Argentinien nicht mehr dasselbe ist, was es früher war. Die Modernisierung Argentiniens gegen den Willen der Ober- und oberen Mittelschicht ist ihm eigentlich gelungen. Alle Regierungen, die dann demokratisch gewählt worden sind in den letzten Jahren, sind, wenn es nicht von den Peronisten geführt gewesen, so doch auch peronistisch beeinflusst gewesen. Und geblieben ist ein Land, was sehr zurückblickt. Die Peronisten blicken zurück auf die sogenannten fetten Jahre, also die Jahre nach dem Krieg, die Glanzjahre des Peronismus. Und die Oberschicht ist immer noch der Meinung, das sieht man in Auseinandersetzungen gegenüber der jetzigen Präsidentin Christina Kirchner, dass die Peronisten eigentlich unfähig sind zum Regieren. Also die Auseinandersetzung darüber, wohin Argentinien schließlich gehen wird, hat er angefangen, aber sie ist bis heute nicht beendet.
Das war der Lateinamerika-Kenner Wolf Grabendorf. Er war der erste ARD-Fernsehkorrespondent in Buenos Aires Anfang der 70er Jahre. In der Zeitblende haben wir mit ihm über den früheren argentinischen Präsidenten Juan Domingo Perón, dessen Wirken und seinen Einfluss auf Argentinien gesprochen. Nun hören Sie auf SRF 4 News gleich die Nachrichten. Am Mikrofon verabschiedet sich Anna Lemmenmeier.